Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wo befindet sich der meistbefahrene Straßenverkehrsknoten Europas? Und wo der größte europäische Frachtflughafen? Wo ist der größte Internetknoten der Welt, der DKIX? Das steht für Deutsche Commercial Internet Exchange. Ja, richtig. In unmittelbarer Nähe der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main, im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes mit über 5 Millionen EinwohnerInnen, die ständig in Bewegung sind. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso genau hier Forschung über Mobility Design gefördert wird. Und genau um dieses Thema geht es uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Kai Vöckler und Peter Eckert sind Professoren an der Staatlichen Kunsthochschule des Landes Hessen, der Hochschule für Gestaltung Offenbach, kurz HFG genannt. Sie sind Gründer des Design-Instituts für Mobilität und Logistik und sie sind die Leiter des, man höre, bislang größten Design-Forschungsprojektes überhaupt in Deutschland. Der interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt Infrastruktur, Design, Gesellschaft wurde im siebenstelligen Bereich aus der Hessischen Exzellenzinitiative Löwe gefördert. 4 Jahre wurde in dem Projekt über die Gestaltung sogenannter vernetzter und multimodaler Mobilität geforscht. Unter der Federführung der HFG Offenbach arbeiteten 20 WissenschaftlerInnen von der Frankfurt University of Applied Sciences, der Goethe-Universität und der TU Darmstadt zusammen. Aus diesem Projekt heraus haben die beiden kürzlich ein Buch veröffentlicht. Das verschlägt nun der Fachwelt, das kann man ruhig sagen, die Sprache, denn es definiert nicht nur wissenschaftlich fundiert den Begriff Mobility Design, sondern es präsentiert gewissermaßen als Handlungsanleitung 64 weltweit herausragende Beispiele der Gestaltung, Mobilitätsräume, Bauwerke, Transportsysteme, Gegenstände und Informationssysteme. Wie es gelungen ist, ein derart riesiges Projekt mit den Ressourcen einer wirklich sehr kleinen Hochschule zu stemmen, darüber spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch heute mit Kai Vöckler und Peter Eckert.
Ja, heute sind wir hier im Studio. Ich bin wirklich ziemlich erleichtert, dass es mal wieder möglich ist mit Kai Vöckler und Peter Eckert. Toll, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hallo, Georg.
Ja, es ist für mich jetzt wirklich auch ein toller Anlass, weil dieses Buch Mobility Design ist ja kürzlich erschienen. Das ist jetzt eigentlich auch der Aufhänger des Gesprächs, wobei wir dann auch ein bisschen tiefer gehen und einiges über eure Aktivität in verschiedenen größeren Projekten auch erfahren werden. Ich fange mal mit einem Zitat an, um da mal so ein bisschen Stoff zu produzieren. Ihr schreibt ja in diesem wunderbaren Buch, eine klimaschonende Mobilität bedeutet, sich nicht weniger, sondern anders und intelligenter vorzubewegen. Dazu braucht es weniger fliegende Taxis und vollautonome PKWs, sondern, aber das ist ja genau das, also diese fliegenden Taxis und diese autonome Mobilität, über die ständig geredet wird. Also das scheint ja der Gegenstand von Mobilität der Zukunft zu sein. Worum geht es euch denn in diesem Kontext, dieses Mobility Design, Kai?
Also vielleicht, um gleich mal mit den fliegenden Autos einzusteigen. Es gibt so ein Phantasma, das besonders in Deutschland sehr stark ist, dass man jedes Problem irgendwie über neue Technik lösen könnte. Also technologische Neuerungen, die Probleme lösen. Also nichts gegen die natürlich immer sehr beeindruckenden Erfindungen und Innovationen, die Ingenieure machen. Dann haben wir leider jetzt die Situation, dass im Verkehrssektor trotz aller technologischen Neuerungen es eben keinen wirklichen Fortschritt in Richtung, was wir eben brauchen im Sinne des Klimaschutzes, eben dass eben weniger Treibhausgasemissionen entstehen, dass der Verkehr überhaupt reduziert wird. Also die ganzen Umweltbelastungen des Verkehrs werden eben durch technologische Erneuerungen eben nicht erreicht, also nicht reduziert.
Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, also weil ihr denkt ja stark in Systemen, also nicht nur in einzelnen Mobilitätsträgern, sondern in großmaßstäblichen Systemen, also Infrastruktursystemen und so weiter und so fort. Und ihr leitet ja auch ein wahnsinnig spannendes und sehr umfangreiches Projekt, nämlich dieses Infrastrukturdesign-Gesellschaft, über das wir heute eben auch reden, aus dem auch das Buch hervorgegangen ist. Und dann erstmal ganz kurz, Peter, wer finanziert denn im siebenstelligen Bereich Designforschung?
Also das tut in dem Fall das Land Hessen mit der Löwe-Förderung, wo es darum geht, ökonomische und wissenschaftliche Exzellenz in Hessen zu fördern. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir 2018 eben nach einem ersten Versuch eben diese Zuwendung erhalten haben und so eben in einem großen Forschungskontext, also mit interdisziplinären Forschern und Wissenschaftlern an der Frage von zukünftiger Mobilität forschen dürften. Das ist in Deutschland sicherlich einzigartig und diese Forschung wird in der Regel oder diese Forschungsunterstützung wird in der Regel in echter Wissenschaft, also die eher, sagen wir mal, gesellschaftswissenschaftlich oder aber naturwissenschaftlich vergeben wird und das zum ersten Mal eben in dem Zusammenhang Kunst und Design gefördert wurde, ist, denke ich, sehr, sehr außergewöhnlich und da auch sind wir natürlich auch dankbar an das Land, dass sie das eben wahrgenommen haben.
Also wie das eben von so einer winzigen Institution wie der HFG geleistet wird, dazu kommen wir nachher noch. Ihr seid ja beide Professoren an der HFG Offenbach, du Kai für Urban Design und Peter, du für integrierendes Design. Wie teilt ihr euch die Rollen, erstens in dem Designinstitut, das ihr ja auch aufgebaut habt, und zweitens in diesem spezifischen Forschungsprojekt? Also Peter wird ja eher sozusagen die Praxis zugeschrieben und dir, Kai, eher die Theorie. Also ich würde aber vermuten, dass es nicht so trennscharf ist. Also wie teilt ihr euch die Rollen?
Soll ich anfangen? Ja, gut. Also wir sind ja mittlerweile ein sehr gut eingespieltes Team, Peter und ich. Es ist ja auch nicht das einzige, das Forschungsvorhaben, was wir momentan haben. Und tatsächlich ist es so, ich habe zwar einen theoretischen Hintergrund als promovierter Kunstwissenschaftler, der sich über Stadttheorie eben promoviert ist. Das erleichtert mir manchmal da gewisse Zugänge auch zu vermitteln, aber wir haben ganz klar beide einen Praxisbezug, einen Anwendungsbezug. Ich habe auch selber eine lange berufliche Praxis in der Stadtentwicklung und das zahlt sich natürlich aus. Also auch eine Verbindung von Design und Urbanismus, was so unser beruflicher Hintergrund ist. Das passt natürlich, das greift natürlich ineinander bei dem Thema Mobilität, Mobilitätsgestaltung.
Wenn du jetzt aber so das Buch mal anguckst und da ist ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit in diesem Buch drin, das ist offensichtlich. Also das sieht zunächst mal unglaublich durchdacht aus. Da ist eine ganz tolle Sammlung von Projekten drin. Ihr beide schreibt da aber wirklich als Team. Also ihr unterschreibt eigentlich die beiden Texte, die ihr da drin publiziert, die beiden wichtigsten Texte, unterschreibt ihr beide zusammen, Peter. Wie ist das denn eben so zusammenzuarbeiten mit diesen verschiedenen Sichtweisen?
Also ich persönlich, also da ich ja eben diesen theoretischen Hintergrund in dem Sinne nicht habe, ich habe natürlich auch nicht, was heißt natürlich, aber ich habe nicht promoviert, ist es natürlich eine sehr interessante Zusammenarbeit, da wir im Grunde also uns die Bälle zu spielen und ich versuche natürlich also die Rolle von Gestaltung eben sehr klar zu machen und Kai kann dies eben auch entsprechend einordnen und in dieser Wechselbeziehung entstehen eben diese Texte und versuchen eben Gestaltung auch zu erklären, welche Rolle Gestaltung hat, aber auch wie die sich eben auch einordnen lässt in größere Zusammenhänge.
Das ist ja ein Designforschungsprojekt, also den Begriff Design braucht man, glaube ich, hier im DDcast nicht weiter zu erklären, obwohl wir natürlich auch die ganze Zeit darum kreisen, welche Ausdrucksform Design hat, aber Forschung schon. Also den Begriff Designforschung kann man schon oder sollte man auch diskutieren. Was ist denn euer Begriff von Designforschung? Also geht es da eher um Forschung über Design, also um eine wissenschaftstheoretische Position oder wie eben Markus Weisbeck hier auch im Programm vor einigen Monaten gesagt hat, Forschung mit Design. Kai, wie fasst ihr das denn auf?
Also wir gehen da eigentlich auf die Unterscheidung zurück, die mal Christopher Frayling gemacht hat in den 90er Jahren. Und die drei möglichen Formen, wie sich Designforschung eben ausformulieren kann. Das eine ist natürlich Forschung über Design. Das machen wir tatsächlich auch. Also wir werden im Folgeband, wo ja die Forschungsergebnisse, das wird Ende des Jahres veröffentlicht, da haben wir zum Beispiel das Offenbacher Modell menschbezogener Mobilitätsgestaltung entwickelt. Das ist natürlich Designtheorie. Theorie. Also wir haben für die Designpraxis haben wir da Leitbegriffe entwickelt, das strukturiert und reflektiert, auch eingeordnet designtheoretisch. Das ist natürlich ganz klassisch über Design nachdenken. Dann machen wir aber auch Forschung für Design und mit Design. Also in dem Sinne, dass wir zum Beispiel Recherchemethoden, Analysemethoden aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen oder mit denen zusammen nutzen, dass wir auch unsere eigenen Gestaltungsentscheidungen evaluieren, gemeinsam mit anderen dafür kompetenten Partnern, Sozialwissenschaftlern, Kognitionspsychologen, mit denen wir arbeiten. Auch da entstehen dann eben entsprechende Forschungsergebnisse, die dann oftmals in der Grundlagenforschung auch einzuordnen sind. Und wir machen natürlich nicht zuletzt, das ist ganz wichtig, Forschung durch Design. Also die, und das ist ja eigentlich die, wie wir das auch kennen, in unserer eigenen Ausbildung, in der gestalterischen Ausbildung, dass man über den Entwurf, wenn er eben systemisch ausgerichtet ist, wenn er eben auch in dem Sinne auf eine Produkt- oder Systeminnovation zielt, auch entsprechend reflexiv in der Entwurfspraxis ist. Das muss ja nicht immer gleich auch begrifflich dann reflektiert sein. Das würde dann ja wieder in die Designtheorie reingehen, sondern wir kennen das ja selber in im Entwurfsprozess, wie dann dadurch Neues entsteht, ermöglichen ist es. Der Unterschied natürlich zu der klassischen wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass der Entwurf immer synthetisierend ist, also ermöglichend ist, dass er etwas vorwegnimmt und dass er eben nicht rein analytisch bleibt, sondern dass er eben synthetisierend ist und damit eben auch konkreter wird. Das ist eben die Besonderheit, dass die gestalterischen Disziplinen haben als eigene Forschungspraxis, würde ich sagen.
Mhm. Peter, du, bei dir ist ja so, du hast ja neben deiner akademischen Tätigkeit, bist ja jetzt seit 20 Jahren Professor an der HFG und hast wirklich eine gerade so wirklich sehr beeindruckende Reihe von Diplomanten eben auch hervorgebracht. Also Sebastian Herkner hat mir hier im Programm, der hat auch einige Jahre bei dir gearbeitet. Das ist nur ein Beispiel, aber eines unter sehr vielen. Aber deine spezifische Arbeit eben auch im kommerziellen Kontext mit Unit Design ist ja auch dafür bekannt in der Branche, dass es sehr analytisch ist, also sehr systemisch, sehr ausgreifend. Also du hast ja ein massives Werk als Designer auch. Welche Rolle spielt das jetzt eben für dieses Projekt, also dieser Hintergrund, die Orientierungssysteme und diese große, ja eben systemische, der Kai vorhin den Begriff auch verwendet, systemische Betrachtungsweise?
Zunächst war mir das gar nicht so klar. Also im Grunde, also dieser Fokus auf Mobilitätsdesign entstand ja tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit dir, Georg. Wir haben 2010 haben wir gemeinsam die Konferenz Die Zukunft des Autos Fragezeichen in den Opel-Villen mit Beate Kempfert damals also zusammen entwickelt und konzipiert und haben da also eine sehr, wie ich finde, jedenfalls wegweisende Konferenz veranstaltet und eine Ausstellung dazu. Und wir sind gemeinsam auf das Holm zugegangen, dem House of Logistics and Mobility in Gateway Gardens. Und da hat sich für mich gewissermaßen so die Klarheit entwickelt, dass es ein sehr interessantes, auch gesellschaftsrelevantes Thema ist. Und da wurde mir im Grunde klar, also dass gerade das, was wir als Produktdesigner bei Unit Design machen, dass Orientierung eben also ein ganz wichtiger Aspekt der Zugänglichkeit zu Mobilitätssystemen ist. Und egal, ob ich mich in einem Haus zurechtfinde oder ob ich in einem großen Gebäude, in einer Messe oder im Flughafen, das ist ein ganz entscheidender Faktor für die Mobilität. Und da entstand im Grunde so eine Verbindung. Und das war mir zunächst gar nicht so klar, also dass Orientierung eben ein ganz wichtiger Punkt der Mobilität ist. Und somit verbinde ich das gewissermaßen heute, also meine Arbeit bei Unit Design, die sehr stark an öffentliche Zusammenhänge gebunden ist, sehr nachhaltig ist. Also jedes Projekt, das wir machen, ist nicht für kurze Zeit, sondern eben für sehr, sehr lange Zeiträume. Und diese Verbindung ist eben dort entstanden.
Das haben wir, der Blick auf das Orientierungssystem, also bis in die Details von Beschilderungen und so weiter, ist so eine Mikroebene eigentlich. Kai, du kommst ja unter anderem eben auch aus dem städtebaulichen, urbanistischen praktischen Hintergrund, also nicht nur aus dem theoretischen Hintergrund, du hast ja selbst auch sehr viel gemacht in großen und größten Projekten, auch langfristigen Projekten. Was spielt denn das für eine Rolle, also dieser praktische Hintergrund jetzt für eure gemeinsame Forschungsarbeit?
Nein, man hat ja sozusagen, wenn man Forschung macht, entweder man macht einerseits Grundlagenforschung, wo es dann wirklich drum geht, wie der Name eben sagt, da erstmal sozusagen im eigenen Bereich die Grundlagen zu bilden, auf denen man aufbauen kann, aber wir sind natürlich sehr stark anwendungsorientiert. Das heißt, wir haben viele Forschungsprojekte zurzeit, die wir mit Praxispartnern haben, ob das Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Kommunen als Partner sind, wo natürlich sofort sich die Fragestellung, wie wird das Ganze, wie vermittelt sich das Ganze? Also schon in dem Prozess der Ausarbeitung und so weiter, wie bringt man die ganzen Stakeholder an einen Tisch? Das sind natürlich alles Dinge, die man aus der Stadtentwicklung, wenn man das länger macht, wie ich natürlich gut kennt, weiß auch, wo da die Tücken und die Probleme sind. Da bilde ich mir ein, dass ich da relativ erfolgreich bin, da unterschiedliche Partner an einen Tisch zu bringen. Das ist immer schon mal relativ gut, wenn einem das gelingt. Das ist die halbe Miete, würde ich mal fast behaupten. Dann kann man auch anfangen, konstruktiv zu arbeiten. Also und dann geht es natürlich ganz klar darum, dass auch Gestalter auch da eine ganz wichtige Rolle drin spielen, oft auch zu spät mit einbezogen werden, weil sie natürlich auch eine Kompetenz haben in der Vermittlung, also auch in der Veranschaulichung von bestimmten zu antizipierenden Entwicklungen. Das ist ja nicht so, dass der Verkehrsdezernent oder der Bürgermeister unbedingt einen Plan lesen kann, den ein Verkehrsplaner zeichnet. Also da habe ich ja schon so meine Mühe mit, ne? Und wenn es dann so um die Verkehrsströme und die Excel-Tabellen geht, die dann da so gerne so als PowerPoint-Folien kommen, dann ist das zwar immer sehr beeindruckend, was wir da sehen, aber keiner kann das so richtig nachvollziehen und schon gar nicht nachrechnen oder möchte es auch gar nicht. Und da hilft es dann auch schon, wenn man das Ganze mal auch in ein Bild bringt, was dann nicht nur in solchen Abstimmungsrunden, sondern auch Richtung Partizipation, also auch in Richtung der einzubeziehenden zivilgesellschaftlichen Partner bis rein in die öffentlichen Veranstaltungen, da spielt das natürlich eine große Rolle und da haben einfach Gestalter, Architekten, Designer einfach eine ganz große Kompetenz, wie man sowas vermittelt.
Das haben wir mit Dieter Brell auch in der Sendung besprochen, die Visualisierungskompetenz von Design für die Darstellung hochkomplexer systemischer Phänomene. Die sind ja also bei Trois Deluxe sind ja dafür berühmt, eben diese Form von Supervisualisierung zu produzieren. Das haben wir aber eben an der Stelle eben auch genau berührt, dass bestimmte Dinge nur durch Bilder und nur durch Bilder, die eben von Design generiert werden können in der Form, überhaupt verständlich gemacht werden können oder, wie du sagst, in die Kommunikation gebracht werden können. Können wir jetzt nochmal, Peter, auf dieses Thema HFG zurückkommen? Also die HFG leitet dieses Designforschungsprojekt ja. Also ihr beide leitet das Designforschungsprojekt. In dem Projekt sind unter eurer Leitung solche Hochschulkolosse wie die Goethe-Uni oder die TU Darmstadt oder die Frankfurt UAS aktiv. Also das würde man ja eher umgekehrt erwarten, dass die HFG vielleicht in einem Projekt der TU Darmstadt tätig ist. Da muss man sich ja fragen, wie ist es denn überhaupt möglich, dass eine so kleine Hochschule praktisch ohne eine personelle Infrastruktur so ein Projekt leitet? Also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja, hast du ja vorhin schon gesagt, das größte Designforschungsprojekt an einer Design- oder Kunsthochschule bisher überhaupt. Also wie geht denn das überhaupt, frage ich mich jetzt mal ganz naiv.
Tatsächlich funktioniert das nur mit großer Motivation von Kai und mir und natürlich den Mitarbeitenden. Also das ist die Grundlage dafür. Die HFG hat überhaupt nicht vergleichbare Strukturen, also zu der Goethe-Uni oder der TU Darmstadt, in der also Drittmitteleinwerbung und Forschungsprojekte, also infrastrukturell ganz eigene Abteilungen haben, die also Anträge schreiben und dergleichen. Das machen wir selber gewissermaßen und ja, das ist unsere Motivation. Da möchte ich tatsächlich dann auch nochmal auf die Frage vorweg zurückkommen, weil Design hat ja immer sowas, also das zumindest auch bei den Stakeholdern, ach, die machen dann noch irgendwas schön. Oder das kostet auch immer viel, also wenn man Design involviert und
schön und teuer.
Genau. Und für uns ist natürlich ganz wichtig, gewissermaßen also so eine Art von Relevanz und auch Belegbarkeit von Designentscheidungen zu erzeugen. Und also so deswegen ist also die Wissenschaftlichkeit und damit also auch die Integration von anderen Forschungsbereichen, eben wie der Sozialforschung, Mobilitätsforschung oder eben auch Stadtplanung, eben sehr, sehr wichtig, um gewissermaßen, also gerade in größeren Zusammenhängen eben auch die Relevanz von Design als Zugänglichkeit zu größeren Systemen auch belegen zu können. Und das ist für uns ein sehr großer Vorteil und tatsächlich dann auch die Motivation. Und wir konnten glücklicherweise eben auch die Forschungspartner, der eben auch dazu überzeugen, eben daran teilzunehmen.
Das, Kai, wenn wir jetzt mal zu eurer, was ich da im Grunde so als Vision rausfiltere aus den Texten, die ich eben in dem Buch sehen konnte, da gibt's ja dieses in meinen Begriffen schon fast Paragraph, also wirklich so wie so eine Art apodiktischen Paragraphentext. Das heißt, ihr sagt da, es geht um eine von der öffentlichen Hand regulierten Markt, dessen Rückgrat neben dem schienengebundenen Fern-, Regional- und Nahverkehr das öffentliche Nahverkehrssystem bildet und das durch On-Demand-Angebote, autonomer, teilautonomer Fahrzeuge, Kleinbusse und Sharing-Angebote angetrieben, nicht mit fossiler Energie ergänzt wird. Das ist ja sehr kompakt. Also diese Art von kompakter, mir gefällt es sehr gut, weil es eben auch verfügbar macht, auch für Ingenieure, für Politiker und so weiter. Aber es ist natürlich irgendwie erstmal sehr theoretisch und muss in die öffentliche Diskussion gebracht werden. Da kommt ja diese demokratische Fragestellung auch rein. Wie vermittelt man, das hast du kurz schon angesprochen, wie vermittelt man diese Art von Programmatik an eine breitere Öffentlichkeit? Also nicht nur an Expertengremien, sondern an die, die dann eben als Wähler zum Beispiel eine derartige Politik unterstützen sollen.
Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil man da mehrere Aspekte berücksichtigen muss. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe, alle hier jetzt zu erläutern. Also erstmal ganz grundsätzlich, was wir da ja sagen ist, und das können wir relativ festmachen, auch das kommt nicht von uns, sondern aus der Verkehrsplanung und der Mobilitätsforschung, die das ja wirklich valide rauf und runter beforscht haben, wie die Effekte sind einer bestimmten Form von Mobilität, die halt dominiert wird in Deutschland durch eben den motorisierten Individualverkehr, kurz und gut um es mal dem eigenen Auto, wo im Schnitt 1,46 Personen in Deutschland drin sitzen und das 46 Minuten am Tag bewegt wird. Ne? Also es gibt nichts Ineffizienteres volkswirtschaftlich als diesen PKW. Wir setzen uns natürlich als Gestalter, gucken uns das aus der Nutzerinnenperspektive an. Und da stellt sich das natürlich ganz anders dar. Ne? Das Auto steht für Abenteuer, für Freiheit, für Selbstbestimmung. Ne? Ich kann jederzeit, wann ich will, das ist auch ganz stark popkulturell aufkodiert mit, wir kennen das Fast and Furious und so weiter. Ne? Road Movies, gibt eine
Easy Rider.
Es gibt richtige Genres, ne? In der Literatur, im Kino dafür und so weiter. Gucke ich mir auch mal begeisternd mit meinen Jungs an und so. Liebe das auch. Und jetzt wird einfach klar, erstens steht man damit sowieso immer im Stau oder sucht einen Parkplatz und also zumindest in den Großstädten. Im ländlichen Raum sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Und dieses Ding produziert einfach enorme Probleme. Und da hilft auch die E-Mobilität nicht mehr. Die Flächeninanspruchnahme des Verkehrs ist 2,5 Hektar pro Tag. Pro Tag 2,5 Hektar, die werden dann auch versiegelt. Und das ist durch den Straßenverkehr, durch den motorisierten Individualverkehr wird das dominiert. Und wir müssen da zu einer anderen Lösung finden. Und da hilft E-Mobilität nicht. Da lügen wir uns selber in die Tasche. Wir müssen das Mobilitätsverhalten ändern. Das heißt, worum geht es dann? Es geht darum, wie kriege ich ein Angebot, was da mithalten kann, was mir auch das vermittelt, dieses Gefühl, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wertgeschätzt, das ist wie für mich gemacht, damit kann ich mich identifizieren, da habe ich auch das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln. Und das Gefühl hatte ich bisher nicht im öffentlichen Verkehr, muss man ganz nüchtern feststellen. Das habe ich mit dem Fahrrad natürlich, das Fahrrad ist da auch echt interessant, aber eben auch nur in bestimmten Distanzen. Und jetzt haben wir aber die tolle Möglichkeit, durch die Digitalisierung auch die Möglichkeit, über entsprechende Plattformen die Verknüpfung unter unterschiedlichster Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs, Sharing-Angebote, wo ich mir mit anderen Verkehrsmitteln auch teile, und Fuß und Fahrrad natürlich mit einbezogen, dass ich mich plötzlich ohne meinen eigenen PKW bewegen kann und wenn es gut organisiert ist und entsprechend effizient ist, eben auch problemlos, meistens sogar schneller als mit dem eigenen PKW, zumindest in den urbanen Regionen fortbewegen kann. Da sind wir kurz davor. Das Problem ist nur, dass das technisch möglich ist und dass das so geplant und organisiert wird, wo noch ein bisschen was zu tun ist, reicht nicht, sondern es muss gestaltet sein. Dieses ganze System, was wir ein intermodales Mobilitätssystem nennen, muss vermittelt werden zu den Nutzern. Es muss, deren Bedürfnisse müssen da drin wiedergefunden werden. Es muss Aufenthaltsqualitäten haben, es muss gebrauchstauglich sein. Ich muss mich zurechtfinden, wie Peter das gesagt hat. Man fängt schon mal an, ne? wenn ich überhaupt nicht weiß, welchen Ausgang ich nehmen muss, wenn ich aus der U-Bahn steige, dann ist das Ding schon verloren, ne? Also es fängt mit ganz funktionalen Dingen an, des Zugangs, der Erkennbarkeit, der Gebrauchstauglichkeit, rein in die Erfahrung, bis hin zur Identität. Also bis dahin ist das für mich gemacht, ne? Kann ich mich damit identifizieren? Ist das Fortschritt? Steht das für Zukunft? Ne? Habe ich das Gefühl, ich habe da an was für die Zukunft teil? Und das ist eine Gestaltungsfrage.
Also das ist jetzt natürlich eine hervorragende Antwort auf die Frage, wie man das in die öffentliche Diskussion bringt. Du trittst ja auf wie ein Volkstribun.
Ja, ich wollte da tatsächlich kurz noch anknüpfen. Kai lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Also er redet, ich tue oder keine Ahnung.
Nee, also das ist ja...
Es gibt tatsächlich also gerade eine Sinus-Studie, die veröffentlicht wurde, da die sagt tatsächlich, dass gerade die Avantgarde gerade mehr und mehr dazu bereit ist, öffentliche Mobilität zu nutzen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und da wird im Grunde deutlich, dass diese Attribute, die wir gerade von Autos formuliert haben, ich selbst bin also auch, habe wirklich coole Karren schon gefahren in meinem Leben und liebe tatsächlich Autos in irgendeiner Weise, wobei ich heute gar kein eigenes mehr habe. Und aber diese Attribute sind schon sehr wichtig und die müssen eben Einzug finden. Also wir haben gerade mit Unit Design und Netzwerkarchitekten das Projekt RegioMove gewonnen, also was gerade im Karlsruher Raum umgesetzt wird, wo im Grunde also die Verknüpfung von Mobilität neu gedacht wird, wo das Analoge mit dem Digitalen verknüpft wird und da tatsächlich ein Erscheinungsbild entwickelt werden konnte, das im Grunde diese Zukunft darstellt. Also so, dass es eben nicht darum geht, dass einzelne Mobilitätsträger sich selbst zeigen, sondern dass das Zusammenhängende von Mobilität dargestellt wird. Und das ist eine Gestaltungsfrage. Also so, wenn schon jeder Mobilitätsanbieter sein eigenes Logo hat, das interessiert ja keinen Nutzenden, ne? Sondern der will ja die Verknüpfung erleben, ne? Und will nicht RMV und VGF als eigene sehen, sondern der will quasi Verknüpfung dessen sehen. Und da wird schon deutlich, welche Rolle Gestaltung eben hat, eben die Zusammenhänge darzustellen.
Das ist ja, da kommen ja jetzt eine ganze Reihe von Faktoren mit rein. Also ihr seid ja einerseits Leiter dieses großen Projektes, ihr seid, wie vorhin schon erwähnt, Professoren. Peter ist ja noch Vizepräsident der Hochschule. Und ihr macht aber auch, Kai, ja bei Pitches mit. Also im Grunde gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Hüte. Also ihr als, da muss ich auch nochmal verstehen, wie man das jetzt differenzieren kann. Wer nimmt denn da oder in welcher Rolle nimmt ihr an Pitches teil? Peter hat es gerade erwähnt, dass ihr eben in Projekten, auch kommerziellen Projekten letztlich gegen andere kommerzielle Anbieter antretet. Also was ist denn das für ein Teil dieser Funktion?
Ja, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Projekte, die wir haben. Also es gibt natürlich die klassischen Drittmittelprojekte, wo das macht hauptsächlich Peter auch, wo zum Beispiel Verkehrsunternehmen an uns als Hochschule herantreten und da eben mit uns Dinge entwickeln wollen. Du hast ja Zukunftsbahnhof für die DB-Station und Service zum Beispiel bearbeitet, wo wir dann Offenbach-Marktplatz als einen der 16 Zukunftsbahnhöfe eine Studie geliefert haben. Wir treten jetzt aber auch an, oft in Verbünden und Konsortien. Manchmal sind wir die Konsortialführer, also federführend bei Forschungsprojekten. Forschungsprojekten oder jetzt eben letztens Eisenbahnbundesamt, die Ausschreibung zum Umbau aller deutschen, also Maßnahmenkatalog zum Umbau aller deutschen Bahnhöfe zu multimodalen kommunalen Mobilitätsplattformen. Langer Titel. Und da sind wir tatsächlich auch von verschiedener Seite angesprochen worden, ob wir da mitmachen. Letztendlich sind wir dann in einem Konsortium mit angetreten, da nicht als Konsortialführer, aber haben das dann eben mit Mobilitätsforschern, Verkehrsplanern, auch Architekten zusammen jetzt den Zuschlag begonnen. Beginnt am 1. März nächste Woche. Und ich denke, das ist auch eine spannende Herausforderung. Da gab es auch mächtig Konkurrenz, wie wir im Nachtrag gehört haben. Also wir merken, dass die Expertise, die wir jetzt in den letzten Jahren da angesammelt haben, auch in unterschiedlichen Kontexten, auch mit den wissenschaftlichen Partnern, auch mit dem Aufbau von Dingen wie einem VR-Lab, wo wir dann virtuell simulieren, zum Beispiel komplett unterirdisch mal so eine S-Bahn-Station aufgebaut und das ausgewertet mit Kognitionspsychologen, sondern dass so ein Wissen jetzt eben auch tatsächlich dazu führt, dass wir gefragt werden, uns an solchen Vorhaben zu beteiligen und das dann eben auch anwendungsorientiert mit einzubringen.
Das ist ja, da kommen wir jetzt wieder in dieses Thema Design und Architektur natürlich. Und Bahnhof, der ist ja ein unglaublich komplexes, also multimodale Fragestellungen gibt es natürlich in rauen Mengen, aber es gibt auch die direkte Verbindung zwischen Design und Architektur. Da kommen wir eigentlich auch mal zurück zu dem Unit-Thema, weil ihr habt ja mit Unit sehr große Verkehrsinfrastrukturthemen auch schon bearbeitet. Also ich kann es vielleicht mal eins, zwei nennen oder so, wo man eben auch auf die Frage kommt, der Trennung, aber auch der Einheit von Architektur und Design.
Peter. Ja, also tatsächlich fragen uns auch viele Architekten und wenn wir zum Beispiel in größeren Bauprojekten wie jetzt Europäische Zentralbank oder Roche in Basel mit Herzog de Meuron oder Coop Himmelblau zusammenarbeiten, dann sind wir grundsätzlich sehr gewohnt, gewissermaßen integriert zu denken und also auch ein Konterpart zur Architektur zu sein. Also wir sehen tatsächlich in unserer Aufgabe immer also das Anfassbare der Architektur, also so das Vermittelnde der Architektur und sehen uns da gewissermaßen als Partner oder also bei dem Projekt RegioMove zusammen mit Netzwerkarchitekten aus Darmstadt arbeiten wir gewissermaßen Hand in Hand und wir sehen stark natürlich immer die nutzenden Perspektive. Jedes Projekt betrachten wir im Grunde aus den Augen der Nutzenden und versuchen das gewissermaßen dann eben auf die Architektur zu übertragen und eben entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen helfen, also ein Ding besser oder ein Gebäude oder einen Prozess besser nutzen zu können. Wir sehen uns da gar nicht irgendwie als Gegenpart, sondern also gewissermaßen als zusammenhängendes Paar.
Ihr habt ja, also Kai, dieses Themenfeld Mobilitätsdesign betrachtet ihr als System. Also System gibt ja von Ludwig von Bertalanffy Systemtheorie, Luhmanns Systemtheorie sozialer Systeme. Man kann von Christopher Alexander aus auf Matrices oder Systeme kommen. Aber welchen Systembegriff verwendet ihr oder was steht dahinter? Oder ist es sozusagen ein Prozess in Klärung, also wie ihr System versteht?
Wir haben uns viel auseinandergesetzt natürlich mit diesen Ansätzen, wie zum Beispiel Christopher Alexanders Pattern Language, die Vor- und Nachteile hat. Der Nachteil ist ja bekannt, das ist ein sehr faszinierendes Tool, aber leider nicht anwendungsfähig, um es mal kurz zu machen. Beziehungsweise man muss den Pattern-Gedanken sehr weit runterbrechen, um damit noch operieren zu können. Ich glaube, das Systemische, uns geht es bei dem systemischen Ansatz viel mehr darum, das zu begreifen als eine Form der Interaktion, die sich auch über unterschiedliche Maßstabsebenen und auch prozessual zu denken ist. Also ich würde jetzt gar nicht auf eine bestimmte systemtheoretische Philosophie oder so jetzt rekurrieren wollen.
Ne? Gut. Ja, vielleicht kann ich tatsächlich kurz noch anknüpfen. Also tatsächlich ist also die Komplexitätsforschung im Grunde dem am nächsten. Also du weißt, ich beschäftige mich auch mit Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Abfällen und Müll und die Vorstellung, also dass so ein Plastiklöffel eben nicht nur ein Plastiklöffel zum Essen ist, sondern dass er im Grunde ein der Ausdruck eines komplexen Systems in die eine Richtung, ne, also beginnend von der kulturellen Frage bis zur Herstellung, bis zur Anwendung, Vertrieb und so weiter und eben auf der anderen Ebene, was passiert eigentlich damit danach? Also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt und eben übertragen auf die Mobilität ist im Grunde jeder Fahrradständer ist der Ausdruck eines komplexen Systems und muss eben diesen Zugang ermöglichen. Also das findet man sicherlich, also bei Luhmann auch diese Fragestellungen, also so welche Rolle denn Mensch im Verhältnis zu den Objekten spielt. Aber ja, also es lässt sich nicht eins zu eins sagen, auf welche Systemtheorie wir jetzt referenzieren.
Vielleicht ganz einfach runtergebrochen. Man sieht es ja an diesem ersten Band, den du ja eingangs erwähnt hast, den wir gemacht haben. Es geht halt von der Schrift über einen Fahrradständer bis rein in den Städtebau. Und das hängt zusammen. Und zwar aus der Perspektive der Nutzenden, wenn ich mich dadurch bewege, interagieren auf diesen unterschiedlichen Maßstabsebenen alle diese Dinge miteinander. Und die kann man nicht isoliert betrachten. Also deswegen, das ist auch ganz wichtig als Botschaft, die wir versuchen zu transportieren in Richtung der Auftraggeber, der Verantwortlichen in der Politik, in der Verwaltung, auch in den Verkehrsunternehmen, das als zusammenhängendes Ganzes zu begreifen. Es geht halt nicht, dem Produktdesigner dann das Möbel in der S-Bahn-Station machen zu lassen und dann macht ein anderes Büro dann das Informationsleitsystem und der Architekt ärgert sich rum, weil dann wieder das Möbel nicht so aussieht wie seine Architektur. Es braucht dafür ein Verständnis, dass das zusammengehörig ist. Das ist aus der nutzenden Perspektive, dem ist das völlig egal, wer das entworfen hat oder so, sondern der will das natürlich als etwas, was zu ihm auch in der Kohärenz spricht, ne, was wirklich jetzt ganz buchstäblich ihn anspricht, ihn mit ihm spricht, mit dem er kommunizieren kann und das für ihn eben gebrauchstauglich ist, was für ihn erkennbar ist. Und deswegen können wir das nicht als isolierte Bestandteile betrachten. Und ich glaube, das ist der eigentliche grundlegende Punkt dabei.
Wir haben ja jetzt irgendwie, wir kommen jetzt auch zum Abschluss oder vorher unserer Abschlussfrage nochmal zu dem Buch zurück. Wir haben ja jetzt im Grunde über die ersten, sag ich mal, 50 Seiten des Buchs geredet und nicht über den ganz erheblichen Teil dieser Praxisbeispiele. Und da ist natürlich erstmal die Frage, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben über den ersten Teil des Buchs geredet, da gibt es den zweiten, wesentlich umfangreicheren Teil des Buchs mit diesen Praxisbeispielen und es gibt da noch einen zweiten Band, der im Herbst, wenn ich es richtig verstanden habe, rauskommt, der sich mit der Theorie beschäftigt. Aber jetzt mal nur zu dem großen zweiten Teil dieses ersten Bandes. Wie kam denn diese Auswahl der, glaube ich, 60 Projekte überhaupt zustande und dann nochmal an euch beide auch, was sind eure Lieblingsprojekte dabei und warum dann?
Also es sind genau 64 Projekte und es war eine umfassende Recherche. Da hat auch einen großen Anteil die Heike Andersen, als die Redaktion auch hatte von dem Band. Wir haben dann aus über 200 Projekten, die recherchiert wurden unter wir haben ja auch bestimmte Themenblöcke, wo wir das zusammenfassen, haben wir dann in einem langen Prozess 64 Projekte ausgewählt, wo wir eben uns auch sehr wichtig war, dass es eine entweder konzeptionelle oder gestalterische oder beide Qualität hat, aber auch, dass diese Mischung in dieses Gesamtbild entsteht eines intermodal nutzbaren Mobilitätssystems. Also es wirklich reicht von der Schrift bis rein in die in den Städtebau. Haben dann auch erfahrene Texter für die Projektbeschreibung mitgewonnen, was uns auch sehr geholfen hat bei der Durchführung. Und wenn du mich jetzt nach meinem Lieblingsprojekt fragst, das ist die Kuiperpassage, 110 Meter unterhalb des Amsterdamer Hauptbahnhofs, also die gesamte Umgestaltung des Hauptbahnhofs in Amsterdam, klassischen Sackbahnhof, denkmalgeschützt, kennt man ja auch aus Frankfurt das Thema, komplett umgebaut als modale Verknüpfungspunkt von Bentham Crowell, da haben die 15 Jahre dran gearbeitet und die hatten dann das Problem einer unterirdisch gelegenen Fuß- und Radwegepassage, also eines Tunnels. Das ist natürlich eigentlich der Horror für Planer, für Gestalter und besonders für die Unternehmen oder für die Niederländische Eisenbahn als Betreiber. Und die haben Irma Bohm dazu genommen, die ja auch nicht ganz unbekannt ist als Designerin. Und dann haben die Architekten und Irma Bohm zusammen, also Bentham Crowell, einfach es geschafft, über die Gestaltung des Ganzen eine klare funktionale Trennung hinzubekommen zwischen Rad- und Fußweg und das so aufzuwerten über das Licht, da muss man einfach sagen, das wissen dann Gestalter, dass das Licht nicht nebensächlich ist, dass da nicht irgendeine LED reinkommt, sondern dass die Lichttemperatur, wie es ausgeleuchtet ist und so weiter, bis rein in die Materialität, wo Irma Bobner, ich glaube, es sind, lass mich nicht lügen, ich glaube 80.000 handgemalte Kacheln, wo ein Motiv aus dem benachbarten Rijksmuseum, aus der Tradition der holländischen Porzellanmalerei, auf die wird zurückgegriffen. Das ist ein berühmtes Motiv, was fast alle Holländer kennen, von den Segelschiffen auf der Nordsee, was da handgemalt draufgemalt ist. In so einer hochwertigen Qualität, dass bis heute keine Tags und keine Graffitis drauf sind. Alle sich wertgeschätzt fühlen und ganz nebenbei, weil es natürlich Porzellan immer entsprechend ist, auch sich gut reinigen lässt, weil es dann doch mal ein Tag draufkommt. Also wirklich wunderbar gezeigt wird, was Gestaltung heißt und wie das zur Akzeptanz ist. Laufen 14.000 Leute jeden Tag durch und finden das gut und fühlen sich wohl. Ich hatte gerade jetzt heute einen Student von mir, der war gerade in Amsterdam, hat da ein paar Fotos gemacht und hat gesagt, das ist genau wie du erzählt hast.
Gut, Peter, was ist dein Favorite?
Ja, ich hatte tatsächlich Sorge, dass Kai das Gleiche nimmt wie ich. Also mein Lieblings- und fast ikonisches Projekt für unseren Ansatz ist das Orientierungssystem, aber wobei es eigentlich ein quasi Corporate Design ist, der New York Subway von Massimo Vignelli. Also Massimo Vignelli hat in größerem Zusammenhang gearbeitet, aber tatsächlich er war einer der leitenden Designer in der frühen Entwicklung in den Anfang der 70er Jahre bis in die 60er Jahre noch rein. Und also für mich ist es einfach in seiner Langlebigkeit also sehr ikonisch, ne, und zu sagen, also wenn im Grunde nur Schrift und Zeichen und Farbhintergründe und Farben im Grunde so ikonisch werden, dass sie für eine ganze Stadt stehen. Also so jedem, also denke ich, der nur so ein bisschen also designaffin ist, hat sofort die Bilder im Kopf und eigentlich geht es nur um Orientierung und das ist für mich sicherlich eins der herausragenden Projekte, die bis heute im Grunde weiterentwickelt werden, heute von Penta City Group, die also tatsächlich auch die ganze Fußgängerleitsysteme und auch die Fahrradleitsysteme aufbauend auf diesem ursprünglichen Design entwickelt haben und das ist für mich quasi ikonisch und im Grunde ein Vorbild für alles und ist natürlich wirklich dann auch über diesen Aspekt, den Kai vorhin angesprochen hat, wie viele Leute eigentlich daran beteiligt waren, also die Diskussion, die darüber geführt wurden, also diesen, sagen wir mal, eher geografisch abbildenden Plan der Stadt übertragen hat in einen systemisch abbildbaren Plan der Stadt. Da gab es öffentliche Diskussionen darüber und also das wünsche ich mir tatsächlich heute auch, also welche Rolle eben auch Gestaltung spielt und das wird eben mit der Helvetica, ne, also immer noch so einen Bestand hat und ja, also nie alt wird eigentlich. Tolles Projekt.
Ja, jetzt kommen wir leider auch schon zum Schluss unseres sehr spannenden Gesprächs und ich kann euch auch nicht die Frage ersparen, die wir eigentlich immer stellen, nämlich was ist gut? Ja, wer auch immer jetzt zuerst antworten will, ganz allgemein, Peter?
Ich finde gut, was allen nützt. Ich denke, das ist tatsächlich die Zukunft, die unsere Gesellschaft benötigt. Eben das gemeinsame Denken, nicht das also für sich Denken. Und das ist, denke ich, die wesentliche Veränderung, die wir als gesamte Gesellschaft haben. Und da spielt Design eben eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, das ist eine sehr programmatische Antwort. Kai, wie würdest du?
Kann ich natürlich nur unterstreichen, die gesellschaftliche Relevanz, würde ich auch immer sagen. Also dass das, was man da tut, auch wenn es nur eine vermeintlich kleine Fragestellung ist oder nur ein ganz bestimmtes Produkt oder was auch immer man da jetzt bearbeitet, dass man das trotzdem reflektiert, eben wie wir das ja auch ausgeführt haben, systemisch denkt und das heißt eben auch hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Relevanz. Also gerade vor den großen Themen, wo wir heute stehen, dass man sich immer wieder fragt, welchen Beitrag kann ich mitliefern, indem ich vielleicht dem Ding oder was auch immer ich da gestalte, den Twist gebe, der das dann doch noch mit aufnimmt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das sind wirklich wichtige Aussagen jetzt auch in dem Gespräch, das wir geführt haben vorhin, eben auch diese sehr ausführliche Antwort auf die Frage, wie kriegen wir das überhaupt in die Kommunikation rein? Ein Riesenthema. Von daher bedanke ich mich wirklich ganz herzlich, dass es geklappt hat, dass ihr beide zusammen eben auch gleichzeitig ins Studio kommen konntet, dass wir eben glücklicherweise mal nicht remote sprechen mussten. Und dass wir da im Grunde auch jetzt sehen können, also was da draus geworden ist aus diesem Wahnsinnsprojekt, das 2018 gestartet ist, das ist kann man sich, glaube ich, auch wirklich an die Brust heften und sagen, das ist unter anderem eben auf eure Energie und euer Engagement auch zurückzuführen. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist auch nochmal sehr klar geworden, finde ich. Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Dürfen, ja.
Das war Georg, ein Gespräch mit Kai Vöckler und Peter Eckhardt. Ich nehme mit, dass im Mobility Design wie auch in allen anderen Designfeldern es darauf ankommt, dass die Fragen frontal und mit viel, viel Energie angepackt werden. Es braucht dafür sehr engagierte DesignerInnen und ProzessforscherInnen, um die große Transformation zu schaffen. Auch Corona hat vieles transformiert, leider vieles zum Negativen. Wir wissen aus Statistiken, dass in der Corona-Zeit die Zahl von Gewalttaten in Familien zugenommen hat. Nächste Woche sprechen wir daher mit der Designerin Marie-Josephine Eckloff darüber, wie ein großes Tabuthema, die häusliche Gewalt, mit Mitteln des Design in die öffentliche Kommunikation gebracht werden kann. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine bin ich heute einfach nicht in der Lage, einen irgendwie unterhaltsamen Abschluss dieser Ausgabe zu finden. Die Redaktion, unsere Interviewpartner, wir alle, wir sind tief schockiert über den Krieg, den dort ein machtbesessener, kaltblütiger Despot namens Wladimir Putin anzettelt, um jeden Ansatz einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu zerstören. Und dass dies in einer Welt, die wahrlich entscheidendere Probleme hat, die alle Menschen und Gesellschaften gleichermaßen betreffen, heute möglich ist. Wir können nur hoffen, dass es den fortschrittlichen, demokratieliebenden und gegenüber Gesellschaft und Umwelt verantwortlich handelnden Menschen gelingt, diesen schrecklichen Entwicklungen irgendwann in der Zukunft ein Ende zu setzen. Wie schnell das gelingen kann, dazu kann jeder etwas beitragen. Alles Gute. Eure DDcast-Redaktion.